Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Behringer, a.k.a. Marolines Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit den BOKU-Wissenschaftlerinnen Christina Planck und Lisa Lorenz über das transdisziplinäre Projekt Klimasoziales Linz. Gemeinsam fragen wir uns, wie soziale Themen mit dem Klimathema zusammenpassen. Und Spoiler oder kein Spoiler, wenn ihr diesen Podcast schon öfter gehört habt, sie passen sehr gut zusammen. Was ich auch sehr schön an dieser Folge finde, ist, dass in diesem transdisziplinären Projekt im Klimasozialen Linz ganz, ganz viele kunst- und künstlerische und kreative Elemente auch drin vorkommen. Und damit schließt diese Folge wunderbar an die vorhergegangene mit Sitara Patirana von der Klimabiennale an. Ich kann euch sehr empfehlen, euch auch mal die Website vom Klimasozialen Linz bzw. Klimasozial anzuschauen und hier ein bisschen tiefer euch wirklich Dinge anschauen, also visuell anschauen, die in diesem Projekt entstanden sind. Denn ich glaube, das hilft, um vieles zu verstehen, von dem Christina und Lisa in diesem Gespräch sprechen. Bevor es losgeht, möchte ich wieder ein paar Tipps loswerden. Und der erste ist wieder ein Buchtipp. Und zwar möchte ich diesmal das Buch Echter Wohlstand von Vivian Dittmar empfehlen. Und darauf bin ich gekommen, weil wir in einem späteren Moment des Podcastgesprächs auf das Thema Zeitwohlstand gekommen sind. Und in dem Buch Echter Wohlstand geht es genau um diese Frage, was heißt Wohlstand und können wir Wohlstand über unseren typischen ökonomischen Wohlstand hinausdenken und uns zum Beispiel Wohlstand auch anhand von anderen Kriterien anschauen und so zum Beispiel anhand von Zeit oder Beziehungen oder Naturverbundenheit und anderen ähnlichen Themen. Genau, also lest gerne mal rein. Und wenn euch meine Büchertipps gefallen, dann schaut doch auch gerne mal bei Storygraph vorbei. Da habe ich nämlich eine Bücher-Challenge online gestellt mit allen Büchern, die ich so in den letzten Folgen empfohlen habe. Und ihr könnt hier einfach bei der Challenge teilnehmen und dann diese Bücher lesen. Den Link dafür packe ich euch in die Notizen. Mein zweiter Tipp für diese Folge ist wieder das Magazin Lebensart, die jetzt im aktuellen Jahr 2026 zwei ganz, ganz schöne Magazine schon wieder rausgegeben haben. Eine der letzten Ausgaben war zum Beispiel zum Thema Garteln und das finde ich natürlich super schön, weil alle, die mich kennen, wissen, dass ich einen Balkon habe und hier sehr, sehr gerne auch selber Dinge anbaue. Und da gibt es ganz, ganz viele Tipps rund um den eigenen Garten. Und dann sind zwei reguläre Ausgaben herausgekommen, die eine mit einem speziellen Fokus auf Reisen und die letzte Ausgabe, da geht es um das Thema, wann ist es eigentlich genug? Und in dem sind wir auch um das Thema Suffizienz und ja, das finde ich super schön, weil das ja hier auch im Podcast ganz, ganz viel vorkommt, ist diese Frage von, was ist genug, was brauchen wir wirklich und das eben auch als eine gesellschaftliche Frage zu sehen. Ja, und wenn ihr da gern reinlesen wollt, dann könnt ihr mit dem Codewort Vorstellungskraft 5 Ausgaben um den Preis von 29 Euro statt 36 Euro bekommen und das müsst ihr einfach beim Checkout sozusagen dann angeben. Ja, und mit diesen Tipps wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude bei diesem Gespräch mit Christina Planck und Lisa Lorenz.
Ja, hallo Lisa und Christina. Ich freue mich voll, dass ihr da seid im Podcast. Wollt ihr euch mal vorstellen für alle, die euch nicht kennen?
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir es jetzt geschafft haben. Ich bin Christina Planck. Ich arbeite zu politischer Ökologie am Institut für Entwicklungsforschung an der BOKU.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin Lisa Lorenz und ich bin auch an der BOKU als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Entwicklungsforschung und bin da in verschiedenen Projekten und ich moderiere auch oder arbeite auch viel mit Gruppen auch außerhalb von der BOKU.
Cool, voll schön. Genau, da sind wir eigentlich auch schon ein bisschen mitten im Thema, so in dieser Überschneidung Moderation und Projekt und Forschung. Ihr habt nämlich ein voll spannendes, transdisziplinäres Projekt umgesetzt, das Klimasoziale Linz. Und das ist auch der Grund, warum ich euch eingeladen habe, weil ich das schon mal bei einer Vorstellung auf der BOKU mitbekommen habe. Und ich finde das Projekt so interessant, weil es so viele Aspekte miteinander verbindet. Das wäre meine erste Frage, was heißt denn überhaupt klimasozial? Was versteht man darunter?
Ja, ein Begriff, der vielleicht vielen Menschen so ein bisschen geläufiger ist und vielleicht in der Nachbarschaft ist dieses Klimagerechtigkeit. Und da ist viel ja auch die Beschäftigung mit wer hat auch die Klimakrise verursacht, wer ist dafür verantwortlich und auf wen hat es aber auch die meisten Auswirkungen und dass da eben eine große Ungerechtigkeit auch da ist. Und was ich schön finde an dem Begriff klimasozial, ich habe ihn aber nicht mitentwickelt, da kann Christina dann vielleicht noch was dazu sagen. Mhm. Aber was ich gerne mag, ist, dieses Klimasoziale bringt nochmal eine andere Dimension mit rein. Also es stellt nicht nur diese Gerechtigkeitsfrage, die natürlich ganz wichtig ist und auch, dass die Klimakrise natürlich eine soziale Krise ist, sondern es schaut auch, was gibt es eigentlich für andere soziale Krisen, die auch durch Maßnahmen im Bereich Klimaschutz, Klimaschutzanpassungen auch dann soziale Krisen vielleicht abmildern könnte oder auch bewältigen könnte. Mhm. Also da finde ich, immer geht es nochmal so einen Schritt weiter mit, wie sieht auch diese Zukunft aus und wie können wir diese Fragen auch verbinden.
Mhm. Was meinst du da zum Beispiel damit, mit diesen anderen sozialen Krisen?
Mhm. Viele Krisen, also ich mag eines der Beispiele, die ich so am griffigsten finde, ist Mobilität und Verkehr. Und also da kann man sich das natürlich so von der CO2-Bilanz her anschauen und dann schaut man vor allem auf Klima und Klimakrise, Klimawandel. Und dann kann man sich es aber eben auch von den sozialen Aspekten her anschauen und sich anschauen, wer ist eigentlich bei einem Verkehrskonzept, wo Individualverkehr und Autos so der Hauptfokus ist, wer sind Menschen, die dadurch auch benachteiligt sind. Und das wären dann eben zum Beispiel Menschen, die sich Autos nicht leisten können oder auch eben den Sprit dafür nicht leisten können oder auch Menschen, die nicht Auto fahren können, weil sie zu jung oder zu alt sind. Und wenn wir dann auf Lösungen für Klimaschutz oder Klimamaßnahmen schauen, dann würde ein Verkehrskonzept mit weniger Autoverkehr oder weniger Fokus auf Individualverkehr auch denen zugutekommen, die jetzt schon nicht teilhaben können am eben individualisierten Verkehr.
Oder um ein anderes Beispiel zu bringen aus der Lebensmittelproduktion, wo es ja ganz stark auch oft bei Klimafragen um das Thema Fleisch und Fleischkonsum geht, wäre eben auch zu fragen, warum gibt es so viele Billigfleischangebote, wer kauft das aus welchen Gründen ein und ist das eigentlich das, was auch die KonsumentInnen haben möchten oder ja, wäre nicht eine ganz andere Ernährung klimasozial, die auf anderen Preisstrukturen und auch anderen Angeboten, die aktuell in Supermärkten zum Beispiel gemacht werden, fußen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich zu weit springe, aber Lisa hat ja gesagt, der Begriff klimasozial, den gibt es jetzt schon eine Zeit lang. Wir hatten am Anfang der Pandemie ein Buchprojekt. Wir, das sind der Beigewum, Attac und die Armutskonferenz, also Leute, die in diesen drei Vereinen organisiert sind, die eben klimasoziale Politik, eine gerechte und emissionsfreie Gesellschaft gestalten, als Buch herausgegeben haben und damit diesen Begriff lanciert haben, auch um neben dem, was Lisa jetzt schon erwähnt hat, klarzumachen, dass es eigentlich schon viele klimasoziale Instrumente gibt oder Vorschläge, Gestaltungsvorschläge gibt, die man auch auf einer ja, politisch-institutionellen Ebene anwenden könnte und die auch versucht, in Kapiteln zu sammeln und da nochmal zur Verfügung zu stellen. Klimagerechtigkeit assoziiere ich persönlich ja auch stark mit sozialen Bewegungen. Die haben wir auch im Buch dabei und gerade auch die Klimagerechtigkeitsbewegung hat ein wichtiges Kapitel drinnen, aber eben auch, um genau auf der Ebene anzusetzen, warum gibt es jetzt kein Tempolimit oder wer ist dafür zuständig, dass dann auch die, keine Ahnung, Stadt Linz autofrei sein könnte, um es auf so eine politisch-institutionelle Ebene zu heben.
Mhm. Für mich ist das unfassbar breit. Also das, was sie beschreibt, ist, da ist ja unglaublich viel drinnen. Also das umfasst ja eigentlich fast alle gesellschaftlichen Prozesse, die wir irgendwie so angehen. Wie habt ihr denn das in eurem Projekt dann vielleicht auch auf den Boden gebracht? Also wo habt ihr angesetzt, um dann mit den Menschen vor Ort in Linz irgendwie auch zu Lösungen zu kommen? Oder was war da euer Weg, den ihr da begangen seid?
Was wir nach diesem Buchprojekt gerne machen wollten, ist, die Kunst ins Spiel zu bringen und das als eine Runde von vorwiegend SozialwissenschaftlerInnen. Das heißt, wir waren da auch ein bisschen blauäugig im Sinne von, was kann denn die Kunst und wer ist die Kunst? Aber das war ein Motivationsfaktor in diesem Projekt Klimasoziales Linz, dass wir durch kunstbasierte Methoden da auch in einen Austausch mit anderen Bevölkerungsgruppen kommen, mit denen wir sonst weniger auch im Austausch sind. Und ja, ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen.
Ja, und ich würde sagen, es war auch immer wieder eine Fragestellung oder eine Herausforderung von, also es hat so wirklich auch spannende und schöne Dimensionen mit so einem breiten Aufschlag und so einem breiten Thema, das so viele verschiedene Bereiche umspannt, auch in so ein Projekt zu starten, weil es natürlich auch viel Gestaltungsspielraum lässt. Und dann ist aber manchmal auch die Frage, genau, wenn man es auf den Boden bringen mag, dann sind auch immer wieder Fragen von, welche Bereiche wählt man jetzt aus und wo geht man rein. Und das war was, wenn ich mich jetzt zurückerinnere an den Projektanfang, immer wieder was, wo es Prozesse gab, darüber zu reden, wie viel geben wir vor, wie viel kommt ja auch dann vielleicht partizipativ von den anderen Projektpartnern, Partnerinnen zurück, wie viel kommt auch von eben Teilnehmerinnen an unseren Workshops, an Interessen. Ja. Mhm.
Das heißt, ihr habt es mit Menschen vor Ort, also ihr habt schon gesagt, irgendwie auch Menschen, die mir vielleicht sonst nicht so erreicht, an Fragestellungen gearbeitet. Welche Gruppen waren das? Also mit welchen Zielgruppen wart ihr da im Austausch?
Es gab, also ich würde sagen, es gab so grob zwei Projektteile. Also es gab so mehr oder weniger das erste Projektjahr, da haben wir Workshops gemacht mit drei Gruppen. Das waren SchülerInnen, AktivistInnen und alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern auch. Mhm. Und dann im zweiten Projekt, ja, da haben wir dann noch einen Open Call gemacht, der eben auch offen war oder vor allem so auch Künstler und Künstlerinnen ansprechen sollte. Das heißt schon auch so ein sehr breites Spektrum. Und ich würde auch sagen, wichtig ist auch eben, die Projektpartner waren auch schon sehr divers und es ist auch nochmal eine Gruppe, mit denen wir natürlich dann zusammengearbeitet haben.
Genau, und zu den Projektpartner und Partnerinnen gehört eben die Volkshilfe Oberösterreich, ATTAC Oberösterreich, die Schule des BAG Hammerling, Gasse, habe ich jetzt jemanden
und
vergessen?
Die Kunst.
Die Kunst in natürlich Linz. In Linz, ja.
Also das heißt, auch in den Projektpartnern sieht man schon, dass die Gruppen, mit denen wir dann auch gearbeitet haben, die sind natürlich dann auch über die Projektpartner auch reingekommen oder dazugekommen, beziehungsweise deren Expertise war natürlich auch ganz wichtig dann.
Mhm. Also ich stelle mir das irgendwie sehr auch viel mit Dialog vor oder mit Austausch, mit irgendwie im Diskurs. Mhm. Was waren so Learnings oder Ergebnisse, die für euch da rausgekommen sind oder die jetzt auch irgendwie, weiß nicht, vielleicht in einem Projektbericht stehen oder was sind so Beispiele dafür, was da entstanden ist durch dieses Zusammenfassen oder Begegnung von Gruppen?
Vieles, würde ich sagen. Wir kamen gerade auch, als ich das auch mit dem Projektpartner nochmal angesprochen habe, also eine Sache, die so von einem knappen Jahr war, da haben wir eben den Open Call formuliert und mit dem Anliegen auch da wieder diese Frage von, okay, wir wollen ja auch klimasozial als Thema und auch als ein Thema, worüber sich schon Menschen Gedanken gemacht haben, reinbringen und dann auch da Einreichungen haben, die auch zu dem Thema passen. Und gleichzeitig natürlich auch der Wunsch aus, jetzt nochmal so in Anführungszeichen, der Kunst, dass es auch da noch die Möglichkeit gibt, kreativ zu werden und sich auszuprobieren und auch was Eigenes draus zu machen. Und da war für mich, also das war auch ein guter Moment, weil es gab dann als Koordination in diesem Moment, da gab es schon einen fertigen Open Call und dann gab es aber auch noch mal eine Person oder ein paar Personen, die meinten so, ah nee, das passt noch nicht, das ist noch nicht geschärft genug und dann gab es noch mal eine extra Schleife und es hat noch mal eine Woche gedauert, was auch dann ja immer so eine Frage, kann man sich die Zeit nehmen, haben wir diese Zeit? Und das ist dann aber voll gelungen, fand ich. Also diese Woche und noch mal so diese extra ein oder zwei Schleifen zu drehen, hat dann am Ende, finde ich, wirklich noch mal viel klarer gemacht, auch was wir uns da wünschen mit diesem Open Call und wen wir auch dazu einladen und was das Thema ist und gleichzeitig auch diese Freiheit gegeben. Also daraus würde ich sagen, ein Learning, diese Kommunikation mit so vielen verschiedenen Personen ist wahnsinnig aufwendig und man muss immer auch schauen, was ist pragmatisch und auch umsetzbar. Und manchmal lohnt sich das auch wirklich noch mal so diese extra Zeit sich zu nehmen und diese extra Schlaufe auch zu gehen. Mhm.
Und in dem Fall, worüber Lisa gerade gesprochen hat, waren das auch Personen aus verschiedenen Disziplinen. Das heißt, da brauchte es die Zeit, um diese interdisziplinäre Kommunikation und den Konsens herzustellen, neben auch dem Transdisziplinären. Und das heißt, genau, es sind einerseits zwei Komponenten, die ineinander greifen, aber auf der anderen Seite auch so unterschiedliche, schon auch Herausforderungen darstellen können. Im ersten Teil, also sozusagen vor der Ausstellung und bei den Workshops, hatten wir auch Unterstützung von weiteren externen Moderatorinnen bei den genannten Workshops, und dadurch ist auch nochmal ein zusätzliches Gestaltungselement jeweils mit reingekommen in den Workshops. Was ich mir von dem Workshop für alleinerziehende Mütter mitgenommen habe, wo ich selbst nicht anwesend war, aber dann mit einigen gesprochen habe, die mitmoderiert haben oder auch mit Kinder betreut haben, war so diese Erkenntnis, dass während dieses Workshop-Wochenendes die sozialen Krisen so stark waren, dass sie schon auch über Klimakrise und Klimaschutz gesprochen haben, aber gerade so Themen wie Inflation, was bedeutet das für Lebensmittelversorgung, Wohnverhältnisse etc. ganz, ganz stark einfach im Vordergrund gestanden sind. Und ja, in unserem Begleitforschungsartikel, den wir dann auch bald einreichen werden, ist das denn auch eine starke These, dass ja, je marginalisierter Gruppen sind, desto stärker steht eben auch die soziale Krise oder verschiedene sozialen Krisen im Vordergrund.
Mhm. Ja, und da war auch so ein ganz wichtiger Aspekt, wo wir immer wieder davor, aber auch währenddessen drauf geschaut haben, dass nicht jetzt die Klimakrise einfach als noch eine andere soziale Krise obendrauf kommt, sondern dass es auch was gibt, was die Menschen, die an den Workshops teilnehmen, dann auch irgendwie mitnehmen können, oder dass es auch eine Form von motivierenden Aspekt einfach hat. Und da natürlich dann auch Kunst und künstlerische Methoden halt auch als eine gute Möglichkeit, einfach dann auch durch kreative Arbeit zu verarbeiten, was passiert ist, und auch so ein bisschen so die Vision und Imagination auch zu nutzen.
Voll schön. Also auch so mit der Vorstellungskraft zu arbeiten. Könntest du dir Beispiele nennen, was ihr da konkret verwendet habt oder wie die Methoden ausgeschaut haben, was rausgekommen ist?
Also im Aktivisti-Workshop zum Beispiel ging es wirklich darum, sich auch so die Stadt des Linz der Zukunft nochmal vorzustellen, und dann eben da in einem Prozess einfach, da war es auch so, dass sich dann einzelne Gruppen eben auch ein Thema rausholen konnten und genau auch so eine Geschichte dann auch dazu zu erzählen mit einem Hauptprotagonisten. Und das war dann auch sehr kreativ von irgendwie Augustin, der Fahrradbote ist und dann aber auch dadurch seine Punkte sammelt, die er dann für eine Zugreise einlösen kann, bis zu dem Wasser als eigenen Protagonisten oder so. Und das ist schon so ein, also da waren wir auch dabei bei dem Workshop, und ich fand es einfach, also ich habe dann auch nochmal gemerkt, wie schön es ist, auch sich so mit so einer positiven, lustvollen Zukunft auseinanderzusetzen und dann auch wirklich was mit den Händen zu machen und zu basteln und da kreativ zu werden.
Und als Formen hatten wir in jetzt dem Aktivisti-Workshop einerseits ein Stop-Motion-Video, das ist das, wo Wasser Akteurin wurde, dann eine Gruppe, die sich mit KI-generierten Bildern beschäftigt hat und da Zukunftsbilder kreiert hat zum Thema Mobilität, und die dritte Gruppe hat eine Skulptur gebaut zum Thema, wie Linz 2040 als Wohnraum, aber auch als Bildungsraum ausschauen wird, und hat dazu eine Geschichte geschrieben, wo ich glaube, die Tochter dann der Mutter erzählt, wie das sein wird, wo sie dann leben und arbeiten wird.
Urschön. Ich finde das ja genau das, was in dem Podcast auch, was ich so oft versuche, ist so diese Geschichten rauszufinden, wie eben so Zukunft ausschauen kann. Und ich finde, das ist wahnsinnig schwierig. Oder mir fällt das immer wieder auf, dass es wahnsinnig schwierig ist, Menschen dazu zu bringen, wirklich diese Geschichten zu erzählen und irgendwie konkret zu machen. Und es hört sich so an, als ob da irgendwie schon wirklich so Bilder entstanden sind, wirklich so eben, was der Augustin mit als Fahrradboot, also großartig finde ich, so um was Greifbareres zu haben, um wirklich ein Gefühl zu bekommen, wie könnte denn das sein? Also wirklich, wirklich cool, finde ich. Und ich finde es so schade, dass ich nicht bei der Ausstellung dabei sein konnte. Genau, was waren denn da künstlerische Beiträge auch, die, also wie war das dann mit den KünstlerInnen auch zu arbeiten und da irgendwie Beiträge zu bekommen und eben neue Blickwinkel vielleicht auch auf das Thema?
Bevor ich Lisa dazu das Wort übergebe, weil sie da einfach total stark involviert war, möchte ich noch einen Schritt zurückgehen. Und weil ich vorhin ja gesagt habe, wir als SozialwissenschaftlerInnen wollten gerne was mit der Kunst machen. Mhm. Das heißt, bevor wir zu diesem Open Call, wie wir ihn dann genannt haben, gekommen sind, hatten wir auch Auseinandersetzungen, also wir hatten ein Roundtable organisiert, auch hier in Wien an der Angewandten, gemeinsam mit Menschen von dort und dann eben von der Kunst-Uni Linz, um besser zu verstehen, wie breit auch die Kunst ist und wie ja, bodenständig sie sein kann oder realitätsfern, jetzt zugespitzt formuliert. Und wir hatten für diesen Open Call dann auch Preisgelder ausgeschrieben, aber auch das war ein Nachdenk- und Verhandlungsprozess. Erstens, wie hoch können die sein, weil wir kein unendlich hohes Projektbudget haben, aber wie hoch müssen sie auch sein, damit das doch noch einen Wert der Anerkennung hat. Wir haben auch festgestellt, dass wir den Arbeitsprozess nicht finanzieren können, also vom Budget her, aber wir haben dann eben auch in diesem Open Call unter anderem auch deshalb explizit reingeschrieben, dass wir Personen ermuntern, ihre vorhandenen Kunstwerke zu recyceln, um eben nicht auch noch hier in diesem Ausbeutungsmodus mitzumachen. Und das war so ein Ergebnis des Diskussionsprozesses, wie wir so diesen Open Call gestalten.
Ja, zu den Ausstellungswerken oder also es gab dann über 100 Einreichungen, was uns sehr gefreut, aber auch echt überrascht und auch ein bisschen überfordert hat. Und eine Jury eben auch aus den verschiedenen Disziplinen hat dann 15 Kunstwerke ausgewählt. Und diese 15 Kunstwerke, die waren dann auch in Linz an verschiedenen öffentlichen, halböffentlichen Orten und auch so Schaufenster verteilt. Und also es war wirklich schwierig, auch da eine gute Auswahl zu treffen. Und da waren natürlich dann auch so die künstlerischen Aspekte, aber auch, wie treffen Sie das Thema und so eine Frage. Und am Ende auch vor allem dann so ein Blick, wie kann das gut zusammengewoben dann auch klimasozial sein. Und auch zwischen diesem, also irgendwo wieder so diese Utopie der Zukunft auch sichtbar zu machen, also einer klimasozialen Zukunft. Und natürlich auch nochmal das Thema von Dringlichkeit auch der Klimakrise war auf jeden Fall auch mit drinnen bei den 15 Kunstwerken. Und auch ganz breit gemischt von dem Medium. Also wir hatten Filme dabei, es gab aber auch wirklich Installationen, kleinere, also und auch größere Installationen, eigentlich auch so eine lebensechte Statue zum Beispiel als
Performance.
Genau, Performance. Was wir auch hatten, also da war dann auch so ein bisschen, wie kann man auch das Gefühl von einer klimasozialen Stadt sichtbar machen. Also es gab beispielsweise Membran Stadtvernetzen, heißt das Künstlerkollektiv und die KünstlerInnenkollektiv. Und die haben so ein kleines Netz aus recycelten Baustellenplanen beispielsweise dann auch aufgespannt, wo man auch sich reinsetzen kann und eben den Ort nutzen kann. Und das war auch gleich ganz interessant, weil das hat dann auch sofort schon beim Aufhängen gab es dann auch Menschen, die da auch direkt irritiert davon waren. Und ich fand das dann total bemerkenswert, weil also es gab mehrere Plätze, die geeignet gewesen wären für das Netz, also aus der Sicht, was braucht das Netz, damit es gut aufgehängt werden kann und so. Und einige davon wurden nicht genehmigt von der Stadt. Das sind natürlich dann auch Prozesse, die eine Rolle spielen bei so Kunstwerken im öffentlichen Raum. Und der Platz, der dann am Ende genehmigt wurde, der war eigentlich schon so eine kleine Engstelle für Fahrradfahrer und FußgängerInnen. Und das ist dann direkt auch aufgefallen, weil dann auch Menschen stehen geblieben sind und meinen so, ah, dieses Eck, ja, das ist zwar kein Fahrradweg, aber da sind eben keine Pflastersteine. Das heißt, eigentlich kürzen da viele FahrradfahrerInnen da drüber ab. Und jetzt ist das Netz im Weg und so. Und das, ich fand das dann irgendwie, ja, eigentlich großartig auch, dass dieses Kunstobjekt auch direkt so sichtbar gemacht hat, wie der Straßenraum jetzt genutzt wird und vielleicht auch so ein bisschen ja nicht offiziell so genutzt werden sollte. Es ist kein Fahrradweg dort gewesen, aber eigentlich eben sich das die BewohnerInnen dann auch zu eigen machen. Mhm.
Und hier einen ganz herzlichen Dank an Marianne Lechner. Wir haben sie noch nicht namentlich erwähnt. Sie arbeitet in der Kunst-Uni Linz und hat diese Ausstellung kuratiert und organisiert mit uns und vielen anderen und ihren Studierenden und hat sich eben genau auch mit diesen Prozessen in der Stadt Linz, mit den Genehmigungsprozessen, mit den Reaktionen drauf auseinandergesetzt und die gemanagt.
Das ist ein sehr beeindruckendes Beispiel, finde ich, von so Kunstintervention im öffentlichen Raum und dann auch gleich dieses Sichtbarmachen von Realität zu irgendwie, wie der Raum gestaltet ist. Also richtig cool. Gibt es außerdem noch was, was euch irgendwie sehr berührt hat von den Ergebnissen und vielleicht auch Kunstprojekten und vielleicht auch andere Dinge, die irgendwie so besprochen wurden, aufgekommen sind in diesen Visionen?
Für mich gab es so, also eigentlich irgendwie bei den meisten Kunstwerken gab es für mich immer so einen emotionalen Moment auch. Das war auch schon so mit einer der, also ich war nicht Teil der Jury, aber ich habe es eben abgelegt und dann war ich auch emotional dazu verbunden. Und diese emotionalen Berührungspunkte war schon auch mit einem Auswahlkriterium, so was passiert da auch als Betrachter. Und ja, es ist gar nicht so leicht, das auszuwählen. Für mich gab es also eins beispielsweise, das ist eher so die Auswirkungen auch des fossilen Raubbaus, könnte man sagen, war eine Künstlerin Kaki aus Deutschland, die mit so Herzen, die aus Erde auch gestaltet waren, die sehen aus wie so Lebkuchen, Oktoberfest, Volksfestherzen. Und dort drinnen hat sie die Formen der Dörfer, die für den Kohleabbau in Deutschland weichen mussten, hat sie abgebildet. Und das war zum Beispiel für mich so, da merke ich, wow, das zu sehen. Und das sind nur ja ganz kleine Herzen und kleine Formen, aber nochmal so mitzubekommen, wow, was das auch für nicht nur ökologische, sondern auch soziale Auswirkungen sind, wenn eben ganze Dörfer für den Tagebau eben weichen müssen. Mhm.
Und um ein ganz anderes Beispiel zu bringen, das Grasei von Tanja Berger, die auch im CCCA ist, war in der Bibliothek im Wissensturm. Und wenn man sich da reinlegt, dann hat man das Gefühl, man liegt so auf einer frisch gemähten Heuwiese auf einer Alm. Und sie beschreibt dann auch, wie viele Arbeitsstunden sie damit verbracht hat, obwohl es gar nicht eigentlich so ihre Intention war, aber würde man die dann berechnen, dann würde so ein Heuei knapp 10.000 Euro kosten mit Fairbezahlung. Auf alle Fälle, wenn man da drinnen liegt, dann finde ich, kriegt man wirklich so ein ja, wohliges Urlaubsgefühl mitten in der Bibliothek.
Genau, was also der Titel Klimasoziale Stadt der Ausstellung dann eben auch, plötzlich ist man in der Heuwiese in der Stadt.
Wow. Boah, das klingt unglaublich schön. Also gerade so diese, eben dieses Sichtbarmachen finde ich immer so spannend und greifbar machen. Ich habe da eben jetzt gerade vor kurzem auch ein Interview mit der Sitara Patirana geführt über die Klimabiennale, die ja auch so im öffentlichen Raum irgendwie Interventionen auch reingebracht hat und eben zum Beispiel Flächen entsiegelt hat und ja, Natur in die Stadt reingebracht hat. Und ich finde gerade das so stark, irgendwie da auch die Öffentlichkeit mit einzubinden. Ihr habt es schon ein bisschen drüber gesprochen, auch wie so Reaktionen waren, so ja, wir können da jetzt plötzlich nicht mehr durchfahren, aber was waren sonst so vielleicht Rückmeldungen, die ihr bekommen habt von BesucherInnen oder eben auch Menschen aus dem Projekt, wie waren da so Rückmeldungen, vielleicht auch aus der Politik, falls ihr welche bekommen habt, was hat euch so da so erreicht zu euren Ergebnissen irgendwie auch?
Ich springe jetzt vielleicht nochmal zu einer anderen kleinen Ausstellung, jetzt, die vor einem Jahr als Ausstellung im Wissensturm passiert ist, wo wir die Ergebnisse von den drei Workshops dann präsentiert haben, auch gemeinsam mit Marianne Lechner, die das kuratiert hat. Und da war für mich berührend, dass aus der Schule einige Schülerinnen da waren, die extrem stolz ihre klimasozialen Planeten vorgestellt haben und Menschen durch ihre Ausstellung geführt haben. Und das hat mich total berührt.
Mhm. Ja, sonst merke ich also so bei der, also finde ich auch ein bisschen schwierig, weil ich bei der Eröffnung, man hat dann immer so ein bisschen eine Doppelrolle und manchmal würde ich mich dann noch lieber auch mehr mit den Menschen unterhalten können darüber. Es gab sehr viele unterschiedliche Reaktionen. Ich weiß, beim beim Abbau der Ausstellung, wo ich da war, kamen auf jeden Fall oder auch mehrere Personen, die so ein bisschen enttäuscht auch waren, dass es doch nur einen Monat im April war. Und auch gerade, es gab eben auch noch eins zu, wo Klimawissenschaftler, Wissenschaftlerinnen interviewt wurden, aber auch anonymisiert über Wärmebildkamera und so ein bisschen sprechen durften, wie sich es für sie anfühlt, so ein bisschen objektiv draufschauen zu müssen als WissenschaftlerInnen und gleichzeitig so emotional auch berührt zu sein von dem Thema. Und da war auf jeden Fall, also kam dann auch eine und meinte, oh, sie hat es gerade angeschaut, sie wollte es gerade noch den Studierenden zeigen und leider jetzt schon weg. Also das heißt, das waren so Rückmeldungen, auch bei der Eröffnung. Es war einfach viele auch... Also manchmal, Kunst löst ja auch manchmal so Irritationen aus, das war auch manchmal da, aber klar, so ein Großteil fand es auch spannend und interessant, was da war. Mhm. So ganz konkret, genau, fällt es mir schwer, was zu greifen, Christina?
Ja, um auch Kritik zu bringen oder nicht nur alles ist schön zu sagen, was uns im Projekt auch begleitet und auch bei der Ausstellungseröffnung gab es eine Intervention von einer Person, die bei der ersten Führung, die gemacht wurde, dann ein lautes Statement von sich gegeben hat, wie wir hätten hier keine Rollstühle, das ist ja nicht barrierefrei, wir machen Pink und oder Greenwashing für die Stadt. Also das war ein lautes Kommentar, aber was uns im Projekt immer wieder begleitet hat, ist, ob wir ein sogenanntes Greenwashing-Projekt der Stadt Linz sind, wo wir jetzt sagen, sind wir nicht. Aber gleichzeitig sind wir in dem Projekt Personen, die an der Universität arbeiten oder an anderen Organisationen und auch genau transdisziplinär arbeiten. Wir sind aber nicht die EntscheidungsträgerInnen der Stadt und haben auch mit dem Projekt nicht versprochen, dass wir die Stadtpolitik durch das Projekt radikal verändern können. Aber die Frage wird berechtigterweise immer wieder gestellt, inwieweit das Projekt dann wirklich in herrschende Realitäten eingreift und dort etwas verändert oder verändern kann. Mhm. Gerade wenn wir beispielsweise über andere Mobilitätsformen sprechen und dann in der Stadt Linz Fahrradwege nicht gebaut werden.
Ja, dem sind wir auch immer wieder begegnet. Also wir hatten dann mehrere Veranstaltungen auch während der Ausstellung und bei eben einem Filmscreening vom Sparschwein, da war es dann auch so, dass gerade kurz davor oder in dem Moment dann klar war, dass auf der Nibelungenbrücke sollte es zwei einzelne abgetrennte Radwege auch geben und da war dann so die Frage, ob der eine Radweg wieder verschwindet und das war dann gerade so der Moment, wo dann klar war, der wird wohl wieder abgebaut und der Test war irgendwie kürzer als angekündigt oder so. Und ja, das sind natürlich auch die politischen Realitäten, worin man sich dann irgendwo bewegt und auch zwischen dem irgendwo sich auch vielleicht so eine Vision von der Zukunft erträumen wollen und ja, der Realität, in der wir uns da auch befinden und den Entscheidungen, die da eben auch drumherum passieren.
Mhm. Das heißt, ihr habt euch in so einem Spannungsfeld bewegt, also wir zeigen irgendwie auf, wir diskutieren, wir schauen, was für Bedürfnisse sind da in der Stadt bei den BewohnerInnen verschiedenen Gruppen. Versus, was ist die Realität der Politik und so quasi, da kann man eigentlich gar nicht so aktiv mitsprechen, sondern man kann eben nur eben zeigen, vielleicht sichtbar machen, durch Kunst auch irgendwie greifbar machen, was sein könnte. Aber der nächste Schritt passiert halt dann woanders, oder? Das ist so diese Diskrepanz, die ihr gerade beschrieben habt. Verstehe ich das richtig?
Ja, und auch mit der Frage, was ist dann eigentlich auch so das Bleibende vielleicht von dem Projekt? Oder was ist der Impact? Und das ist halt auch schwierig zu messen oder zu sehen, wenn es nicht, jetzt gibt es dort einen Fahrradweg oder so ist. Und wenn es was ist von, okay, wie viel hat es vielleicht auch Netzwerke nochmal entstehen lassen? Wie viel, also ist dann schon einer von den Erfolgen, dass alleinerziehende Mütter sich weniger allein fühlen und irgendwie eine WhatsApp-Gruppe haben, wo sie wissen, da sind Menschen, die auch Sorgen haben und mit denen kann ich sprechen beispielsweise. Und ja, auch immer wieder da natürlich auch ein Anspruch auch an uns oder so, reicht uns das oder wollen wir noch mehr? Und interessanterweise dann auch, und wo sind auch die Räume, wo vielleicht auch Gestaltungsmöglichkeit da ist? Und weil Christina auch das Klimaeck und das Grasei auch angesprochen hat, also da finde ich es ganz spannend, weil wir haben da eben diese Ausstellung im Juni 2024 gehabt
Und Marianne von der Kunstuni hat dafür auch dieses Klima-Eck so ein bisschen in ihrem Gestaltungswunsch eben dann auch umgestaltet. Und davon sind dann auch Dinge tatsächlich dort geblieben. Und auch beim Grasei war dann so, eigentlich wäre das schön, wenn das dort bleiben könnte, auch für länger, weil es dort sehr, sehr gut hinpasst. Und dann auch gleich so eine motivierende Frage von, und dieses mit den Netzen, könnte man da nicht auch was in der Stadtbibliothek noch irgendwie machen und dann da einen Aufenthaltsort schaffen? Und ja, das heißt, genau, da ist auch dieses Spannungsfeld von, wo ist auch was möglich? Und das fand ich im Klimaeck und in der Bibliothek eigentlich sehr cool auch, weil da gab es auch so einen Punkt von, vor dieser Ausstellung dürfen wir da überhaupt was verändern, weil diese Regalreihen, die stehen da halt auch irgendwie fix und was darf dafür weichen, weil immer wenn was anders wird, dann ist natürlich auch für das, was da davor war, vielleicht kein Platz mehr.
Mhm. Genau, von dem her ist schon etwas so an inkrementellem Wandel auch materiell passiert, auf einer anderen Ebene als jetzt auf der Ebene des Radwegs oder ich weiß nicht, dass man jetzt in den Gemeinderat geht und dort einen Vorschlag einbringt. Ja, aber ich finde schon, dass da sich etwas verändert hat auf einer gewissen institutionellen anderen Ebene.
Mhm. Ich finde oft ist es ja auch, also das sage ich auch manchmal meinen Studierendengruppen in Seminaren oder so, dass oft man ja die Veränderung auch gar nicht mehr sieht, weil die vielleicht in ein, zwei Generationen, also nicht Lebensgenerationen, aber halt so politischen, so ein, zwei Perioden vielleicht später dann passieren, weil irgendwann mal die Inspiration da war und dann in 4, 5 Jahren geht es dann plötzlich, weil irgendwie so dieser Samen mal gesät worden ist. Und manchmal sieht man diese langfristigen Auswirkungen ja auch gar nicht so konkret. Also ich finde das auch immer so schwierig, das zu messen, was dann sozusagen akut passiert, aber vielleicht passiert dann in 10 Jahren was eigentlich darauf zurückgeht und das kann man dann gar nicht mehr zurückverfolgen. So. Das bringt mich auch so ein bisschen zu der Frage, weil ihr seid auch da mit diesem Projekt mal als ein transformatives Forschungsprojekt einkategorisiert worden. Und da würde mich voll interessieren, was ist denn transformative Forschung und warum passt ihr da rein oder vielleicht auch nicht? So.
Schreibst du dazu nicht einen Absatz jetzt? Wir hatten heute in einem anderen Meeting, kam eben diese Frage Transformation. Was heißt das eigentlich?
Ich wurde gebeten, eine Definition von transformativer Forschung zu geben. Später.
Was man, finde ich, oder was wir vielleicht schon leichter rausgreifen können, ist auch dieses Thema von partizipative Aktionsforschung. Und dass es so traditionell Forschungsprojekte eben an der Uni stattfinden und da machen sich viele Menschen drüber Gedanken. Und die partizipative Aktionsforschung hat aber eben auch mit einem Zyklus drinnen, dass es eben partizipativ, also mit Menschen auch außerhalb der Uni und auch mit betroffenen Menschen geforscht wird oder sich Aspekte angeschaut werden. Und eben auch so eine Aktion, also einen aktivistischen Anteil auch mit hat. Und da würde ich natürlich sagen, in dem Aspekt steckt auf jeden Fall ein transformativer Forschungsaspekt drin.
Mhm. Und ich habe mal mit einem Kollegen über unser Projekt gesprochen, bevor es begonnen hat. Und der hat das, als er es dann gehört hat, irgendwie so wiedergespiegelt und gesagt, ja, was euch interessiert, ist ja wirklich, das sind ja die Aktionen, die ihr setzen wollt. Schon auch die Forschung, aber in erster Linie die Aktionen. Und jetzt komme ich wieder zurück, weil das Projekt ursprünglich ja auch aus dem Buch, sprich auch aus der Doppelrolle von vielen von uns kommt, dass wir einerseits an den Universitäten sind, aber andererseits eben auch in gesellschaftspolitischen Vereinen, dadurch auch dieses Transformative, wie immer man das jetzt auch definiert, vorhanden ist, weil wir Gesellschaft gestalten wollen und ins Tun kommen wollen und das eben jetzt durch die Kunstaktionen, durch die Workshops ein Versuch war, das zu tun, um sich das dann in einer stärker akademischen, ja, gefassten Forschung dann nochmal anzuschauen, wie ist denn der Prozess gelaufen und da sind wir jetzt eben gerade dabei, das noch fertig zu schreiben.
Mhm. Das ist ja eigentlich schon ein bisschen ungewöhnlich auch. Also so, dass ForscherInnen einen sagen, hey, wir haben eigentlich Bock, was Aktives zu machen und irgendwie in der Fläche oder in der Realität irgendwie was umzusetzen. Also ich hatte da auch mal ein Gespräch mit Reinhard Steurer über so, darf Wissenschaft überhaupt aktivistisch sein? Darf man sich überhaupt positionieren? Und ich bin da der Meinung, ja, absolut. Aber ich glaube, da gibt es auch Leute, die das ganz anders sehen. Und das ist schon spannend auch bei euch, weil ihr eben so ins ganz Konkrete, wirklich in die Realität, in den Austausch sehr transdisziplinär, sehr partizipativ reingegangen seid. Genau, wie geht es euch da mit diesem Thema so Wissenschaft und aktivistisch zu arbeiten? Oder aktionistisch?
Also ich bin ja im Klimamaster an der BOKU, Climate Change and Societal Transformation, den ich mitkonzipiert habe. Und wir haben drinnen auch ein Modul, das nennt sich Climate Scholar Activism, wo es mir auch wichtig war, diesen Scholar Activist-Begriff einzuführen, der eben genau das aufzeigt, dass man in dem Sinne verschiedene Identitäten hat und dass Scholar Activists auch an verschiedenen Orten tätig sein können. Also das kann im engeren Sinne Academia sein, Wissenschaft an der Universität, aber das kann auch außeruniversitär sein, was in Österreich seit wahrscheinlich 20 Jahren jetzt weniger der Fall ist, weil man ja auch außeruniversitäre Forschungsinstitutionen dann nicht mehr in dem Maße finanziert hat. Aber für mich ist das jetzt kein so großer Widerspruch, wie er oftmals dargestellt wird. Das ist aber auch, weil ich im Bereich der Ernährungssouveränität und der Ernährungssouveränitätsbewegung arbeite oder gearbeitet habe, wie auch im Bereich von Degrowth, wo genau dieses Verständnis immer mitschwingt.
Mhm. Ja, ich würde für mich sagen, ich würde es anders nicht machen. Also für mich muss, also ich mag das auch zu integrieren und da auch so diese verschiedenen Bereiche, in denen ich irgendwie schon gearbeitet habe oder mich engagiert habe, das zu integrieren und das zusammenzubringen und da auch so diese Schnittstellen irgendwie herzustellen. Und ich glaube, es ist auch wahnsinnig wichtig, gerade auch mit, also ich finde es spannend, auch gerade mit der Entwicklung, mit welcher Skepsis auch teilweise auf Wissenschaft geschaut wird, dass es dann in irgendeiner Form mehr Integration auch gibt jetzt oder dass das mehr zusammenkommen kann. Und dann auch in verschiedene Richtungen geht und auch viel, ja, also so da auch selbst sich nochmal anschauen, welches Wissen, also was für Wissenshierarchie gibt und welches Wissen ist wertvoll, welches Wissen wird oft als nicht so wertvoll angesehen. Und das sind eigentlich Fragen, die ich mir schon auch in meinem Studium oder meinen Abschlussarbeiten teils gestellt habe und das finde ich immer noch spannend.
Und vielleicht noch ergänzend, ich finde es ist wichtig, dass man nicht so bewertet, so ist jetzt transdisziplinär besser oder schlechter oder interdisziplinär oder disziplinäre Forschung oder Arbeit, sondern es sind verschiedene Formen und alle haben ihre Berechtigung für die verschiedenen Aktionen oder Fragestellungen, die man verfolgen möchte, werden aber oft im Ressourcenkampf gegeneinander ausgespielt.
Ja, du meinst du den Ressourcenkampf auf der Uni
auf der
Gelder?
Uni, ja.
Ja, voll.
Ja, genau. Also auch wirklich für mich persönlich. Ich mag, dass das zusammengeht und nicht allgemein gesprochen.
Ja, voll. Ja, ich auch. Sehr schön. Ich würde euch gerne die Frage des Podcasts stellen, weil die auch so gut zu eurem Projekt passt. Nämlich, wie stellt ihr euch denn eine lebenswerte und gerechte Welt für uns alle vor? Was kommen da bei euch so an Bildern auf? Ich weiß, eine große Frage.
Ja, irgendwie eine große Frage und ich finde das auch ganz cool, weil ich mich für meine Moderation ja immer wieder auch mit der Frage eigentlich beschäftige und immer wieder auch damit beschäftige, wie kann man das gut darstellen und erzählen. Und ich dann immer mehr eigentlich festgestellt habe, ich habe richtig Lust darauf. Und wenn ich jetzt mit so einem sehr utopischen Blick drauf schaue, würde ich sagen, sind es irgendwie Qualitäten, die mir da auch wichtig sind. Und jetzt hier in der BOKU ist so eine laute Straße neben mir. Das ist für mich eins von den Dingen, so, dass wieder mehr Raum und Platz für stille, aber auch lebendige Momente und auch wirklich, also dass eigentlich wirklich den lebenden Objekten, Subjekten der Welt auch wieder, dass da mehr Platz dafür ist. So sehr abstrakt ein bisschen auch jetzt gesprochen. Und ich merke, sobald ich in konkretere Sachen reingehe, bin ich natürlich sehr an dem Ort, wo ich auch lebe. Deswegen, weil das auch Welt ist schon, das ist sehr groß. Wenn ich mir einfach vorstelle, wie mag ich leben und in welcher Stadt mag ich leben, dann ist definitiv eben eine Stadt, wo im Straßenraum einfach wieder mehr Platz für Menschen ist und mehr Platz für Beziehungen und Verbindungen untereinander.
Ja, anschließend an die Beziehungen, auch abstrakt gesprochen, vielleicht ist es für mich ein solidarisches Miteinander. Jetzt im Kleinen, also hier an der Uni, aber auch im Großen, global gesehen, noch schwieriger, ein gutes Miteinander auskommen. Und das eben nicht nur innerhalb der Gesellschaft, sondern Gesellschaft und Natur.
Und was ich auch gerne sage, diese Frage von was heißt Wohlstand eben. Und ich finde, also zum Beispiel Zeitwohlstand, finde ich ein großartiges Konzept. Und eben in dem auch, was wir auch im Projekt festgestellt haben, um sich engagieren zu können, um mitgestalten zu können. Politisch, gesellschaftlich braucht man auch Zeit und auch das anzuerkennen und dem Platz einzuräumen.
Und die Absicherung, um sich diese Zeit nehmen zu können.
Mhm. Ja. Soziale Absicherung.
Soziale Absicherung, genau, sei das jetzt durch, ich weiß nicht, öffentliche Infrastrukturen oder Grundeinkommen oder, ja.
Ja, danke schön fürs Teilen. Ich mag das irgendwie voll gerne, wenn dann Leute so drüber nachdenken und irgendwie so Ideen teilen. Und manche Dinge kommen immer wieder und manches ist dann irgendwie auch neu und das ist irgendwie voll schön. Genau, deswegen danke. Danke für eure Gedanken. Ich stelle auch am Schluss immer gern noch die Frage, ob ihr noch was sagen wollt zu diesen Themen, das ich vielleicht gar nicht gefragt habe, was ihr gern noch ergänzen wollt, was euch noch wichtig ist zu teilen.
Ich habe immer noch so ein bisschen so einen Moment, den ich eben mit einer Schülerin hatte. Wir haben da in der Schule das Weltklimaspiel gespielt und es gab dann so einen Moment, wo so ein bisschen so aus diesem Resignierten, das am Anfang da war, sich das so ein bisschen geändert hat und so, vielleicht ist es doch noch nicht zu spät oder geht doch noch irgendwie, es ist doch noch was möglich. Und da gab es für mich so ein paar so kleine Momente, die ähnlich waren, so in der Formulierung. Und das, ich mag das einfach, also das merke ich, ist, das sind so die Momente, wenn ich an das Projekt denke, die da auch auftauchen, weil die irgendwie so mir da auch was berührt haben. So viel auch zu Transformationen und auf welchen Ebenen können sie passieren.
Kannst du da konkret vielleicht noch was erzählen? Also so was, wo diese Resignation vielleicht überwunden worden ist? Also vielleicht noch ein Beispiel oder so in die Richtung?
Also das ist so das, was jetzt gerade eben so präsent ist. Und ich glaube auch, die Resignation überwunden, also ich glaube, sie kommt halt auch immer wieder. Es ist irgendwie ja auch ein Abwechseln von dem. Aber einfach so diese Momente von, also ich glaube, wenn wir an die Zukunft denken, gibt es oft sehr viel so dystopische Ideen davon. Und diese Momente, wo es so passiert, so dieser Funke von, wir könnten auch was Gutes gemeinsam schaffen, wenn das so überspringt. Und das hat so was mit dem, vielleicht, also da gibt es auch einen Möglichkeitsrahmen, wo wir das gemeinsam schaffen könnten. Mhm. Das sind so die Momente. Genau, auch meine Kollegin beispielsweise hatte dann so einen, wo sie, weil da eben auch so eine CO2-Kurve dann modelliert wird und sie meinte dann, als sie in dem Spiel einfach gesehen hat, das geht jetzt nach unten, das war für sie voll krass, das einfach nochmal so zu sehen, darum geht's und irgendwie in der Theorie wissen wir auch, wie das ist und das schafft so eine Gruppe dann auch. Also sowas
zum Beispiel. Weil im Weltklimaspiel wird so quasi Verschiedenes simuliert, um zu schauen, was müssen wir machen, damit die Emissionen, die CO2-Emissionen runtergehen, oder? Genau, das ist so.
Genau, also es geht so von Runde zu Runde, das ist immer ein Jahrzehnt und immer nach jedem Jahrzehnt wird gezeigt, welchen Einfluss haben unsere Entscheidungen in dem Spiel jetzt auf die CO2-Kurve. Mhm.
Genau. Schön. Und,
ja.
Mhm. Christina, du wolltest auch noch was.
Ich wollte nur zum Abschluss den Werbeblock bringen. Kommt gerne auf unsere Homepage klimasozialen.at. Ihr könnt dort den digitalen Ausstellungskatalog finden. Ihr findet kurze Videos zu unseren angesprochenen Workshops, weitere Ausstellungswerke von den alleinerziehenden Müttern, den SchülerInnen und den AktivistInnen. Und ihr findet dann auch dort sonst, wie es mit uns weitergehen wird auf der klimasozialen Seite.
Ja, danke euch für eure Zeit und euer Wirken auch in dem Projekt und weiter darüber hinaus sind gespannt. Vielleicht gibt es ja irgendwann andere klimasoziale Stadtprojekte. Voll, genau. Danke.
Danke dir.
Danke.
Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Das freut mich natürlich sehr. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge auch in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Den Link zu meiner Website www.marolinasstimme.at/vorstellungskraft-podcast findet ihr ebenfalls in den Notizen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf eurer Lieblingspodcast-Plattform eine Bewertung hinterlasst und eine Rezension schreibt oder auf meinem Instagram-Kanal @marolenas_stimme vorbeischaut. Ihr könnt den Podcast natürlich auch noch zusätzlich unterstützen, indem ihr zum Beispiel euren FreundInnen oder auf Social Media über den Podcast erzählt oder ihn teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.